Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Seid gegrüßt an diesem verregneten, trostlosen Sonntagabend. Um diesen Tag doch noch ein bisschen Glanz zu verleihen, gibt es jetzt die neue Folge Anpfiff 15:30. Und ich bin froh, dass an diesem tristen Sonntagabend Fabi zumindest bisher Zeit gefunden hat und sich mit mir zusammengeschaltet hat. Denn Sören, ich weiß nicht, die Verbindungsprobleme nach Oldenburg, Fabi, scheinen doch etwas größer zu sein. Vielleicht kommt der Sören im Laufe der Folge noch zu uns.
Wir hoffen doch. Erstmal wunderschönen guten Abend. So muss man es ja sagen. Schon wunderschönen Sonntagabend auf jeden Fall. Aus Meerbusch, ja, und du hast total recht, es war heute ziemlich schwierig, die Zeit sinnig bei dem Wetter zu nutzen, denn es war eigentlich gestern auch schon den ganzen Tag immer nur am Fisseln, Regnen, dazu noch ein bisschen kalter Wind. Also das typische Januar-Winterwetter.
Richtig.
Oh, Februar, Entschuldigung, meine Güte, wir sind ja schon im Februar.
Wir haben den Januar hinter uns gelassen, der Februar steht mittlerweile vor der Türe, die Karnevalszeit kommt auch langsam näher, gerade hier im Rheinland. Ja, Fabi, ich würde vorschlagen, wir überbrücken die Zeit noch ein bisschen, versuchen ein bisschen Zeit für den Sören rauszuschlagen. Und ich würde vorschlagen, lass uns doch mal auf die Pokal-Viertelfinalspiele schauen von letzter Woche.
Ja, ganz ungewohntes Bild, wenn man so die Viertelfinalpaarungen anguckt und gefühlt sieht man zwei Zweitligaspiele. Und nicht nur gefühlt, sondern im übertragenen Sinne, tatsächlich in der Realität ist es auch so. Sehr, sehr ungewohnt, dass vier Mannschaften das Viertelfinale bestreiten. Das Schöne an der ganzen Sache ist dann letztendlich, dass wir auch zwei Zweitligisten im Halbfinale haben. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie nach dieser Woche die Auslosung folgt, weil ich natürlich die große Hoffnung habe, dass wir seit, wann war das? Schalke gegen Nürnberg, glaube ich, oder? Kann das sein? Der letzte Zweitligist in dem Finale? Das ganz wild aus dem Kopf raus.
Boah, da erwischte mich jetzt völlig auf dem falschen Fuß, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Lass mal kurz auf die Spiele eingehen. Der Dienstag fing ja mit der Partie ein, quasi das Back-to-Back-Spiel zum Wochenende hin, wo St. Pauli in Düsseldorf noch gewonnen hatte. Ja, und auf Pauli gewann die Fortuna in einem dramatischen Elfmeterschießen und setzte sich da durch. Ich hatte mich am Samstag schon festgelegt, dass also nach der Leistung von Samstag die Fortuna da keine Chance hat, aber ja, die Mannschaft von Daniel Thun hat mich eines Besseren belehrt.
Ja, war sehr überraschend auf jeden Fall. Tatsächlich muss man sagen, vor allem auch dieses, ja, die dramatische Wendung, die das Spiel dann in dem Sinne jetzt zugunsten der Fortuna dann auch genommen hat im Elfmeterschießen. Und ja, was sagen wir zum Spiel? Ich glaube, Pauli ist immer irgendwo ein bisschen der Musik hinterhergelaufen, hat es dann phasenweise immer ganz gut gemacht, sich auch wieder für den Aufwand belohnt. Und am Ende die Fortuna natürlich in dem Sinne, ja, als glücklicher Sieger, ich glaube, so darf man es durchaus auch sagen, vom Platz gegangen. War ein Spiel, ja, ein bisschen auf Augenhöhe in Summe betrachtet. Allerdings, was die Fortuna dann tatsächlich besser gemacht hat, nämlich die Pokaltugenden angenommen. Und ich fand, Fortuna hatte in dem Sinne eigentlich einen großen Vorteil, dass sie körperlich ein bisschen präsenter waren, auch besser in den Zweikämpfen. Auf der anderen Seite die St. Paulianer letztendlich zu wenig aus ihren ja, leicht überlegenen Ballbesitzphasen auch kreieren konnten.
Ja, war auf jeden Fall ein deutlich mutigerer Auftritt als noch am Samstagabend. Ja, und dann wird man sehen, du hast die Auslosung schon angesprochen, ob die Fortuna dann vielleicht im Halbfinale dann dieses Jahr ihr erstes Heimspiel im Pokal austragen darf oder ist vielleicht auch ein gutes Oben, nochmal ein Auswärtsspiel annimmt, um dann vielleicht den Weg gen Berlin zu nehmen. Ja, Berlin ist auch ein guter Übergang. Eine weitere Berliner Mannschaft, die Hertha, hat es mal wieder kurz vor knapp nicht geschafft, eine Runde weiter zu kommen. Die Hertha verlor für mich wirklich etwas überraschend, am Ende aber doch schon verdient gegen den ersten FC Kaiserslautern.
Ja, das war eine faustige Überraschung, zumal man ja auch betrachten muss, was Lautern letztendlich in den letzten Wochen auch formmäßig mehr oder weniger in der zweiten Liga gezeigt hat. Ja, und du hast wieder mal eine unglaublich große Chance vergeben, zumindest mal weiterhin vom Finale träumen zu dürfen. Boah, und lässt sich dann zu Hause gegen Kaiserslautern abschießen. Ganz bitter. Also viel zu wenig Ideen, viel zu wenig Kreativität. Ein bisschen kam es mir auch so vor, als wäre Hertha überfordert mit dem vielen Ballbesitz oder mit dem hohen Anteil an Spielanteilen gewesen. Ja, und am Ende in Summe betrachtet, fand ich es dann gar nicht mal so unverdient, letztendlich auch das 3-1 in der Höhe.
Nee, das stimmt. So, beide Mannschaften haben jetzt, glaube ich, so knapp 3,5-4 Millionen fürs Weiterkommen auch nochmal in die Kassen mit eingenommen. Und in dieser Woche steht dann am Dienstag ein richtiges klassisches Spiel auf dem Programm. Da können wir uns richtig drauf freuen. Leverkusen gegen Stuttgart. Und am Mittwoch gastiert Gladbach dann ja beim Überraschungsteam aus Saarbrücken, die ja dieses Jahr schon 2 oder 3 Bundesligisten sogar schon rausgekegelt haben. Eine Tendenz, so vom Gefühl her, jetzt so ganz aus dem Bauch raus, Fabi? Schwer zu sagen, gerade der Dienstag, ne?
Nee, Dienstag wird eine klare Angelegenheit. Ich glaube, dass der VfB ähnlich wie in München damals wirklich untergehen wird, weil sie da einfach noch nicht wirklich hundertprozentig mithalten können, gehe ich von aus. Und das Gleiche dann auch am Mittwoch, die Gladbacher werden sich das nicht nehmen lassen und irgendwann ist das Märchen dann auch mal ausgeträumt. Und deswegen ist mein Tipp tatsächlich ein Halbfinale-Derby Fortuna zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und das andere Halbfinale ist dann Kaiserslautern gegen Leverkusen auf dem Betzenberg. Und also, wenn das jetzt wahr wird, würde ich wahrscheinlich ziemlich viel Geld gewinnen.
Ja, also hätte ich auf jeden Fall nach sehr, sehr coolen Paarungen fürs Halbfinale an. Würde ich auch mitgehen und unterschreiben. So, dann würde ich vorschlagen, die Erinnerungen an den Sonntag sind noch relativ frisch. Fangen wir den Spieltag, würde ich sagen, mal rückwirkend an und fangen mit dem letzten Spiel an, Fabi. RB Leipzig gewinnt das erste Spiel in diesem Jahr nach zuletzt 3 Niederlagen. Ja, eine Reaktion haben wir eigentlich erwartet und die kam dann auch heute. War ein ziemlich beeindruckender Auftritt der Leipziger. Von der ersten Minute an die total dominante Mannschaft Union phasenweise wirklich an die Wand gespielt, die sich bei Schwolo wirklich bedanken können, der für Renault im Kasten stand, dass da gerade in der ersten Halbzeit nur mit 1-0 in die Pause ging. Und auch in der zweiten Halbzeit die Leipziger viele Chancen liegen lassen, auch früh mit 2-0 dann in Führung gegangen, hinten raus einige Chancen liegen gelassen. Hätte deutlich höher ausfallen können, der Sieg, aber war auf jeden Fall eine ordentliche Antwort und durch den Sieg rücken die Leipziger wieder um einen Punkt an Borussia Dortmund heran.
Ja, also ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob ich so viel noch zu dem Spiel hinzufügen kann. Also es war ein Stück weit natürlich ein bärenstarker Auftritt der Leipziger, gegen, aber auch, so fair muss man sein, gegen eine Mannschaft aus Berlin, die es den Leipzigern sehr, sehr einfach gemacht hat. Also in keiner Phase des Spiels auch nur ansatzweise irgendwo ein Stück weit ihren Stil finden konnten. Abgesehen davon, und das wäre eigentlich der interessanteste Punkt, ist es vielleicht dann doch Zeit jetzt auch so nach den letzten beiden Auftritten der Unioner, speziell heute, vielleicht doch nochmal über Bielica nachzudenken. In all der Zeit, seit er übernommen hat, gibt es eigentlich keinen Schritt, der nach vorne zeigt in die richtige Richtung. Und ich glaube, letztendlich jetzt das Nachholspiel gegen die Mainzer ist wahrscheinlich so ein Stück weit do or die, würde ich behaupten. Wenn das wirklich auch nochmal in die Hose geht, dann könntest du ihn auch tatsächlich nach all dem, was passiert ist, nochmal eng werden. Und für die Leipziger war es ein Pflichtsieg, nicht mehr und nicht weniger, so würde ich es beurteilen.
Mhm. Ja, positiv bei den Leipzigern auch nach langer Verletzungspause Willi Orban sofort von Anfang an wieder in der Startformation gestanden, hat gute 70 Minuten durchgehalten. Marco Rose hat das vorher im Vorfeld auch schon gesagt, dass er keine Kraft für 90 Minuten hat. Aber man hat da schon gemerkt, was Willi Orban gerade hinten der Viererkette gegeben hat. wieder viele Kommandos gegeben, viele klärende Aktionen mit dabei gehabt, also enorm wichtig. Und ich glaube auch gerade jetzt in der Rückrunde wieder der Anker hinten in der Abwehr, die ja die letzten Wochen teilweise auch ziemlich vogelwild und unsicher gestanden hat und verteidigt hat. Ganz, ganz guter Auftritt von Willi Orban fürs erste Spiel. Ja, und ansonsten, ja, das offensive Mittelfeld mit Xavi und Dani Olmo hat heute auch für den ein oder anderen, ja, Augenschmaus gesorgt. Ich weiß nicht, hast du vor Augen den Rabona von Dani Olmo, wo Šeško da das Kopfballtor macht, das leider nicht gegeben wurde. Also wäre, glaube ich, die Vorarbeit des Spieltages gewesen. Ja, richtig vor Spielfreude gestrotzt, die beiden. Ja, und dann haben wir noch Luis Openda, jetzt der erfolgreichste Belgier der Bundesliga, was die Tore angeht. In einer Saison bis jetzt war es, kannst dich vielleicht eventuell daran erinnern, Openda hat jetzt 14 Tore geschossen bisher. Fällt dir ein anderer ein, der auch ähnlich erfolgreich war?
Nee.
Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp, Schalke 04.
Ah, hier ist auch Nationaltrainer gewesen, dann Belgien danach. Oh. Und auch immer wieder bei Schalke im
Nee, ich glaube, dafür.
Komm, sag's.
Nee, im Penzer. Emil im Penzer war es.
Ah, okay, gut.
Nee, dann der Eurofighter-Zeit da noch bei Schalke aktiv war. So, und ansonsten können wir das Spiel, du sagtest es ja eigentlich soweit, ja, zur Seite legen. Ne? Die Leipziger müssen nach Augsburg am kommenden Spieltag und Union empfängt, dann ist da ein guter Übergang. Zu Hause den VfL Wolfsburg, die das Nachmittagsspiel bestritten gegen die TSG Hoffenheim. Und da, Fabi, war ja das Duell der beiden Teams, die eine ziemlich lange Sieglosserie hinter sich haben. Und die verlängerte sich bei beiden Teams jetzt auch. Am Ende des Spiels war es ein 2:2. Beide Teams jetzt 6 und 5 Spiele weiterhin wartend auf einen Sieg. Und ja, was halten wir von dem Spiel?
Es war mit Sicherheit wahrscheinlich auch das Spiel, was am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen hat an diesem Wochenende, so würde ich es mal behaupten. Und ehrlicherweise haben sich das beide Mannschaften auch selbst zuzuschreiben mit den gezeigten Leistungen in den letzten Wochen. Dazu noch beide Mannschaften ja irgendwo mittlerweile im Niemalsland der Tabelle gefühlt unterwegs. Und ja, ich fand, an sich war es ein recht ordentliches Unentschieden-Spiel, wo die Wolfsburger dann, wenn man es gut mit ihnen meint, wirklich auch Moral bewiesen haben und zweimal zurückgekommen sind. Aber mir fehlt ehrlicherweise ein bisschen so die Fantasie dafür, was man jetzt zu beiden Mannschaften sagen soll. Also es geht kein Schritt nach vorne, nach hinten braucht sich weder die eine noch die andere Mannschaft Gedanken machen. Tobi, hilf mir. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie großartig Lust habe, über das Spiel wirklich zu sprechen.
Ich versuche es, Fabi, dir da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Also so vom Gefühl her hätte ich von Anfang an auch gesagt, ist ein Spiel, was unentschieden ausgeht. Du hast es gesagt, beide Mannschaften mehr oder weniger im Niemandsland der Tabelle. Ein Punkt hilft keinem so wirklich weiter. Es war relativ unterhaltsam, das Spiel. Die Hoffenheimer sind früh in Führung gegangen durch ein schönes Tor von Maxi Bayer, Lester Bornau. Ziemlich alt aussehen. Und ja, das Positive sagtest du bereits, die Wolfsburger haben zweimal prompt reagiert, wobei in der ersten Halbzeit die TSG eigentlich die Chancen hatte, da frühzeitig auf 2:0 zu stellen. Kramaric mal gescheitert, dann nochmal Bayer und auch Weghorst zweimal. Ja, und nach der Pause dann der gerade eingewechselte Maier hat Niko Kovac ein bisschen Glück gehabt bei den Einwechslungen. Sein Landsmann bewahrt ihn da mehr oder weniger vor einer Pleite, ist zweimal zur Stelle, zwei richtig schöne Tore, einmal ein Elfmeter, einmal einen schönen reingeschlänzten Flachschuss. Und ja, die Tore waren mehr oder weniger, die Wolfsburger sich gefangen haben, ein bisschen, ja, hergeschenkt. Eigene Fehler, eigene Dummheit, sowohl einmal von Castils, ein Ball, der schlecht hinten rausgespielt wurde, wo Prömmel nutzte zum 1:2. Ja, und hinten raus der Ausgleich, ja, dumm von den Hoffenheimern, Soki schubst da Maier beim Kopfballversuch. Unterm Strich, glaube ich, eine gerechte Punkteteilung. Moral hat bei beiden gestimmt wieder. Aber unterm Strich, ja. Es haben beide hinterher versucht, noch auf den Sieg zu spielen. Aber ich glaube, hätte an dem Tag keiner verdient gehabt, da mit 3 Punkten vom Platz zu gehen.
Ne? Ja, und das tut keinem weh, glaube ich.
So nee, denke ich auch. Fabi, ein Transfer, können wir vielleicht nochmal kurz auf eingehen, stand heute dann auch sofort in der Startformation, holte sich auch den ersten Assist. Kevin Behrens hatte, ja, was sagen wir zu dem Transfer, ist vielleicht auf seine, ja, vom Alter her vielleicht nochmal finanziell ein sinnvoller Wechsel gewesen für ihn, wenn man es nur danach betrachtet.
Ja, wenn man es danach betrachtet, auf jeden Fall. Ansonsten ehrlicherweise ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil die Union dann passend natürlich auf der 9er Position noch jemanden gesucht haben oder suchen, was dann natürlich im Rahmen des ja zeitlichen, was zur Verfügung stand, halt einfach nicht mehr möglich war. Also irgendwie war das so ein Hauruck-Transfer, der mich tatsächlich sehr überrascht hat. Und persönlich wahrscheinlich, oder nur einen Gewinner hat, und zwar Behrens persönlich.
Ja, Kovac hat es ja im Interview am Anfang auch gesagt, wollten wieder deutlich mehr Präsenz im 16er haben. Er ist die Mannschaft, die die meisten Kopfballduelle verliert. Da haben sie, glaube ich, mit Behrens einen ja, der Top-Leute der Liga, der sich da ordentlich reinschmeißt mit seiner bulligen Statur, und mal abwarten, wie schnell sie den integriert bekommen in ihr Spiel. Aber er muss natürlich auch von außen ordentlich gefüttert werden. Ne? Das ist immer vorausgesetzt. Ja, und jetzt die Wolfsburger kommen das Wochenende bei Union zu Gast. Da kommt es dann direkt zum Wiedersehen mit Kevin Behrens. Ich glaube nicht, dass er sich eine Klausel hat reinschreiben lassen, dass er bei dem Spiel halt nicht mitspielen darf. Gab es ja, glaube ich, auch schon mal, ne? So Klauseln. Und die TSG hat den ersten FC Köln zu Gast. Und die Kölner, Fabi, hatten das Topspiel am Samstagabend zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht. Und die Kölner siegen am Ende verdient, glücklich. Bei dem Spiel weiß ich nicht wirklich, was ich davon halten soll. Am Ende mit 2-0.
Also ja, am Ende 2-0. Vielleicht aufgrund der Situation, in der sie sich befinden, aufgrund der Leidenschaft, die sie wirklich über 90 Minuten an den Tag gelegt haben, verdient der Sieg. Auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen, zum einen natürlich muss man die Kölner 3 Punkte elementar wichtig, Kampf, Einsatz, Leidenschaft, alles richtig. Du hast auch spielerisch phasenweise mithalten können mit den Frankfurtern. Und da kommen wir zum eigentlichen Thema, glaube ich, bei dem Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keine andere Mannschaft in der Bundesliga, die besser eingekauft hat in der Winterpause, als es die Eintracht hat. Ich fand alle Transfers, Karlajcic, Van de Beek, jetzt vor allem auch noch Ekitike.
Oh, bravo.
Ich hab's geübt, tatsächlich, seit ich den Transfer dann, oder seit er offiziell ist, muss ich wirklich sagen, wenn ich durch den Kader gehe, ja, ist schon eine ziemlich interessante Bundesliga-Mannschaft, die Eintracht, die mit Sicherheit auch ja, den Anspruch hat, sich fürs internationale Geschäft mindestens, eher vielleicht sogar noch mit einem ja, Lauf, der mal über ein paar Wochen geht, wirklich oben nochmal ranzurobben. Und dafür war es dann einfach zu wenig. Das war enttäuschend. Ich glaube, das darf ich so sagen.
Enttäuschend auf alle Fälle. Gerade die erste Halbzeit. Ich hatte es letzte Woche, glaube ich, schon angesprochen, glückliche Sieg gegen Mainz am Freitagabend war es, glaube ich. Spielerisch klar besser, aber Dino Topmöller hat es auch hinterher im Interview sofort angesprochen. Mal wieder ein sehr, sehr ja, behäbiger Auftritt, ziemlich langsam im Spielaufbau, wenig Tempo reinbekommen. Hatten zwar in der ersten Halbzeit 1-2 Abschlüsse durch Koch und Skiri, der jetzt zurück war vom Afrika Cup und auf seiner angestammten Sechserposition auch wieder die ja, Zügel in der Hand hatte, aber unterm Strich hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass gerade Pacho hinten gefehlt hatte, gesperrt war und der ersetzt wurde durch Smolic, der hinterher dann ja, leidtragend beim 2-0 ausschlaggebend war. Zweite Halbzeit, die Frankfurter ja schon zielstrebiger und mit ein bisschen mehr Zug zum Tor, aber immer noch deutlich zu wenig. Und die Kölner hast du gerade angesprochen bereits, von der Leidenschaft her, kämpferisch, ein super Auftritt. War die gleiche Elf wie zuvor die Woche in Wolfsburg. Wieder mit 5 Spielern, die 22 Jahre oder jünger waren. Das ist die einzige Möglichkeit, die Kölner haben. Und die Jungs haben es auf jeden Fall ja, perfekt gemacht an dem Wochenende. Hatten natürlich auch ja, endlich mal das Glück auf ihrer Seite. Das 1-0 durch Alidou, das Foul, zu, was zuvor gegangen ist, natürlich ja, selten dämlich von Nkunku. Fängt sich da dann die gelb-rote Karte, der Freistoß, daraus fällt das 1-0. Ja, und das 2-0 dann in der 80. war dann spielentscheidend. Smolic spielt auch für der Mittellinie einen katastrophalen Fehlpass und ja, dann läuft der Kölner Konter, spielen sich schön raus. Und Thielemann macht dann das 2-0. Ne? Also mit den drei Punkten haben die Kölner an dem Wochenende auf jeden Fall, ja, Big Points geholt, wenn man so auf die anderen Spiele guckt.
Ja, absolut, definitiv. Du bist jetzt tatsächlich auch mit Union wieder ein Stück weit irgendwo so in Schlagdistanz letztendlich. Und ja, am Ende muss man aber auch sagen, es waren jetzt mal ein, zwei gute Auftritte der Kölner. Du bist tatsächlich jetzt das große Glück, jetzt vorübergehend zumindest bis zum Nachholspiel zwischen Mainz und Union, mal auch 4 Punkte von den direkten Abstiegsplätzen entfernt. Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen Balsam für die Seele, glaube ich, im Abstiegskampf. Aber ja, mal gucken, wie es letztendlich die nächsten Wochen weitergeht.
Ja, richtig. Gut, und wenn wir einmal im Keller sind, Fabi, eine Mannschaft, die Kölner jetzt weiter von sich distanziert haben, sind die Mainzer. Die Mainzer, die ja auch auf dem Transfermarkt jetzt unter der Woche für ihre Verhältnisse auch wirklich eigentlich keine schlechten Transfers gemacht haben, finde ich zumindest, holen Amiri aus Leverkusen und haben dann noch einen Gangkamp von Frankfurt geholt. Auch alles mehr oder weniger ehemalige Weggefährten von Trainer Sievert. Und ja, was halten wir von dem Spiel? Die Mainzer gehen ziemlich früh, quasi mit dem ersten Torschuss kassieren sie das 1-0 durch Duxch. Und ja, dann ist es so ein Spiel, wo du, ja, der Musik hinterherläufst, du versuchst viel, gibst alles, haust alles hinten raus. Ja, und am Ende will der Ball einfach nicht über die Linie. Zweite Halbzeit, die Mainzer, ja, drückend überlegen ist das vielleicht übertrieben gewesen, aber haben schon das Spiel gemacht und Bremer leidenschaftlich verteidigt, wurden jetzt auch nicht so sehr gefordert hinten raus. Ja, und am Ende steht, ja, sage und schreibe, der dritte Sieg für die Bremer in Folge, kleine Siegesserie und mittlerweile jetzt 7, 8 Spiele am Stück ungeschlagen, 15 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Ja, da kann der SVW, glaube ich, soweit kann man, glaube ich, schon vorausblicken, eine neue Saison, nächste Saison in der ersten Liga schon planen.
Ja, also du hast am Anfang gesagt, die Mainzer haben die sich von den Kölnern distanziert. Ich glaube, du meintest die Bremer, die das wiederum gemacht haben.
Und dann habe ich mich versprochen.
Alles, ja, ja, alles gut, aber wie gesagt, für die Mainzer, ja. Ich meine, das Problem ist an der ganzen Sache, das Gleiche können wir dann später wahrscheinlich über die Darmstädter genauso sagen. Es ist ja alles gut und recht, wenn du einen ordentlichen Auftritt hinlegst. Aber in der Situation, in der sich jetzt auch die Mainzer befinden, da kannst du dir halt davon irgendwann nichts mehr kaufen. Jetzt ist der 20. oder für die Mainzer dann der 19. Spieltag vorbei und du stehst halt unterm Strich 4 Punkte hinter den Kölnern, die zumindest den Relegationsplatz 6 sind es dann schon zum rettenden Ufer und dann kommen schon die Bochumer mit 10 Punkten mehr. Das heißt, du bist eigentlich mittendrin angekommen, dir steht das Wasser bis zum Hals und ein paar nette Komplimente helfen dir am Ende des Tages einfach auch nichts mehr. Klar, die Transfers waren zwingend notwendig, um einfach auch ein bisschen Qualität in die Mannschaft nochmal reinzubringen, aber in Summe betrachtet muss man dann, glaube ich, auch fairerweise sagen, dass es dann halt ja schon auch am Ende des Tages eine Frage der Qualität im Gesamten betrachtet ist, wo die Mainzer dann halt einfach wahrscheinlich zu Recht in diesem Jahr oder in dieser Saison auf Platz 17 stehen.
Das stimmt. Ja, am Ende waren es bei den Mainzern, sage und schreibe, 23 Abschlüsse. Die Bremer hatten 6 nach Spielende. Ja, zeigt jetzt zumindest den Einsatz der Mainz, aber du hast gerade gesagt, am Ende ist egal, wie das Spiel ausschaut, am Ende zählen Punkte. Spieltag 20 hatten wir jetzt, die Spiele werden ja auch von Woche zu Woche weniger, jetzt das Nachholspiel am Mittwoch. Ja, und da stehen die Mainzer mit dem Heimspiel auf jeden Fall schon mit dem Rücken zur Wand, ne? Also mit einem Dreier bist du natürlich wieder dick im Geschäft drin, dann ziehst du Unioner wieder mit rein, die ja heute auch kein gutes Spiel gemacht haben. Also das Mittwochspiel, da ist schon ordentlich, wie sagt man, Druck auf dem Kessel für die Mainzer.
Ja, für beide Mannschaften, glaube ich. Tatsächlich, für die Unioner kann es natürlich so ein kleiner Befreiungsschlag sein und für die Mainzer ein richtiger Nackenschlag, wenn du da verlierst. Das ist auch alles kein Geheimnis, ne? Also da sind wir uns auch alle einig, denke ich. Wenn du das Spiel verlierst, dann kann es ganz schwer werden.
Ja, das stimmt soweit. Ja, und zu den Bremern vielleicht noch ein, zwei Worte, Fabi. Die hatten wir ja vor Wochen dann, ja, da wussten wir ja auch nichts mit anzufangen, aber da ist wirklich Ruhe eingekehrt, ne? Holen da ihre Punkte immer heimlich still und leise, jetzt nicht mit besonderem Fußball, aber momentan so das ja, Glück auf ihrer Seite auch, ne? Also
Ja,
verdient war der Sieg
also,
jetzt nicht in Mainz.
nee, das war ein sehr, sehr dreckiger Sieg auf jeden Fall, den sie da mitgenommen haben, ist denen aber wahrscheinlich herzlich egal. Zu Recht, ja, gut mit 3 Siegen. Man sieht mal, wie schnell man letztendlich mit 3 Siegen dann zum einen in die obere Hälfte der Tabelle reinklettert und zum anderen, wie nah man dann beispielsweise auch am Conference League Platz dran ist. Vor 3 Wochen hätte wahrscheinlich noch keiner gedacht, dass die Bremer da irgendwo in Reichweite sind. Und ja, für die Bremer lege ich mich auch fest, mehr als das, was sie jetzt haben, in der Tabelle auch platzierungstechnisch sehr wahrscheinlich nicht drin. Dafür ist die ja, Mannschaft eben auch noch nicht im Vergleich zu den Mannschaften, die normalerweise da auch in der Tabelle davor stehen, auch nicht fähig. Klar, für eine Überraschung kannst du immer mal sorgen, so wie in München, dass so ein Sieg dann eben auch noch mal ein bisschen mehr Kräfte freisetzen kann. Das sieht man vor allem die letzten beiden Wochen. Und von daher beide Daumen nach oben. Aber wie gesagt, spielerisch überzeugend ist das ja jetzt nicht. Aber das ist dann in so einer Phase auch vollkommen egal.
Ja, das stimmt. Fabi, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir nach den letzten Platz noch mit abarbeiten? Wollen wir unten im Keller bleiben und dann nach oben springen?
Ja.
Dann können wir ja, glaube ich, das Spiel auch relativ kurz machen mit Darmstadt und Leverkusen, oder?
Ganz genau. Also Kräfteverhältnisse waren klar vor dem Spiel. Ich glaube, es war auch klar, dass es da zu keiner Überraschung kommen wird. Ich fand einfach klar, wie sagt man, die Darmstädter haben sich für ihre Verhältnisse wieder mal teuer verkauft. Also du lässt dich nicht abschießen, versuchst im Rahmen deiner Möglichkeiten ja eben da irgendwie an dem Samstagnachmittag über 90 Minuten mal eine Chance zu bekommen oder mitzuhalten. Dafür ist Leverkusen einfach zu gut und hat es auch zu clever und erwachsen dann auch letztendlich nach Hause gebracht. Und von daher für die Leverkusen ein absoluter Pflichtsieg, Vorbereitung auf das große Highlight am Samstagabend läuft. Klar, ein bisschen ärgerlich tatsächlich finde ich es für die Leverkusener, dass sie dann doch im Pokal unter der Woche noch ran
Ja.
müssen. Ohne dass ich jetzt glaube, dass es das irgendwie von der Fitness her irgendwie einen Einfluss hat. Die Jungs sind das gewohnt, alle 3, 4 Tage auch spielen zu können. Aber ich finde, in Summe betrachtet hätte das Pokalspiel jetzt eigentlich auch letzte Woche stattfinden können für die Leverkusener, so dass sie dann wirklich eine Woche Vorbereitung auf das Spiel gegen die Bayern haben. Gut, immerhin spielen sie ja zu Hause gegen den VfB im Pokal. Aber ja, wie gesagt, machen wir es kurz. Für die Darmstädter war einfach von der ersten Minute an nicht mehr drin und die Leverkusener haben es souverän und ziemlich abgezockt dann auch nach Hause gebracht.
Hatten zu Beginn ein bisschen Schwierigkeiten, da ihren Spielrhythmus zu finden. Die Darmstädter da früh angelaufen, viele Zweikämpfe geführt. Haben die Leverkusener sich dann nach einer guten halben Stunde darauf eingestellt und sind dann auch durch ja, Startelfdebütant Teller dann in Führung gegangen, der etwas überraschend für Jonas Hofmann in der Startformation stand. Des Weiteren stand noch Borja Iglesias für Patrick Schick in der Startelf. Er hat das von Xavi Alonso praktizierte, ja, wie sagt man so schön, Wechselspiel auch da wieder funktioniert. Bis jetzt ja immer gut mitgefahren. Granit Xhaka hat er auch etwas überraschend aufgeboten. Hatte ja zuvor 4 gelbe Karten. Ist auch ohne gelbe Karte durchgekommen. Also auch bereit fürs Topspiel. Ja, und 52. Minute dann kurz nach der Halbzeit 2-0 Teller. Auch richtig schön rausgespielt von Flo Wirtz und Grimaldo. 2-0. Da hast du dann die Klasse gesehen. Da passen die Darmstädter einmal nicht auf beim Reinlaufen von Kopfball von Teller. Ja, und hinten heraus haben es die Leverkusen dann gut gemacht. Ball laufen lassen, Gegner laufen lassen und ja, souverän die 3 Punkte mit nach Leverkusen genommen. Der andere Top-Favorit auf die Meisterschaft, die Bayern, Fabi, haben ihre Hausaufgaben daheim gegen Borussia Mönchengladbach, gegen die sie die letzten Jahre ja auch gern mal Punkte haben liegen lassen, auch unterm Strich souverän.
Doch. So würde ich es dann schon sagen. Also eine erste halbe Stunde, die wirklich spielbestimmend, alles im Griff. Ich fand, tatsächlich müssen die Bayern in der ersten halben Stunde auch führen, zwingend Riesentorchancen. Leroy Sané vor allem, Harry Kane hat ja auch noch einen guten Freistoß. Und im Umkehrschluss wirst du natürlich dann ein bisschen bestraft mit der Anfälligkeit, die du jetzt eigentlich die ganze Saison über schon anbietest bei den Kunden, sag ich schon. Gegnern, so muss man sagen, letztendlich dann schon auch ein bisschen, wenn man es jetzt vom Spielverlauf her betrachtet, ein bisschen aus dem Nichts, die Gladbacher letztendlich mit der 1-0-Führung. Trotzdem, in vielerlei Hinsicht muss man dann sagen, die Bayern dann schon auch die einfach bessere Mannschaft und tonangebende Mannschaft, die dann kurz vor der Halbzeit durch Pavlovic, zweites Saisontor schon mittlerweile, zum Ausgleich kommt, und zweite Halbzeit war dann ja schon auch die leichte Überlegenheit dann immer wieder da und eben die Qualität, letztendlich die individuelle Qualität, die dann wiederum für die Bayern das Spiel entschieden hat. Und in Summe betrachtet muss man schon sagen, ein verdienter Sieg.
Ja, vielleicht noch ganz kurz auf die Personalsituation bei den Bayern. Rechte Seite wurde ja Boyer geholt. Da stand etwas überraschend Masraoui sofort in der Startformation, kam ja vom Afrika-Cup zurück. Pavlovic in der Mitte neben Goretzka hat ja davor die Woche schon gut funktioniert. Und Thomas Müller hat mal wieder in der Startelf gestanden. Und hinten raus wurde dann ja noch ein bisschen durchgewechselt. Dein erster Eindruck so, Fabi, du hast das Spiel ja über 90 Minuten verfolgt. Boyer, erster Einsatz.
Also hat Tuchel im Übrigen vor dem Spiel erklärt, warum Masraoui letztendlich den Vorzug bekam, weil er eigentlich besser oder weil er einfach besser auf die ganzen Abläufe eingestellt ist, beziehungsweise die Abläufe kennt und hat deswegen den Vorzug bekommen. Und überraschend für mich tatsächlich, dass Thomas Müller von Anfang an spielen durfte. Ich hätte eher mit Mathis Tell auf dem Flügel gerechnet und Musiala in der Mitte. Am Ende, glaube ich, wirst du Thomas Müller immer mal wieder seine Zeiten oder seine Spiele geben von Anfang an, die er einfach dann auch ein Stück weit nach all dem, was er geleistet hat und nach der Art und Weise oder der Wichtigkeit, die er auch für die Mannschaft hat, ihm geben muss. Und was man natürlich auch sagen muss, mit Thomas Müller hast du natürlich jemanden auf dem Platz, der vor allem in der Offensive, vor allem die Jungs um sich herum entsprechend auch in die Verpflichtung nimmt, sei es in Gegenpressing-Situationen, wo er immer der ist, der die Kommandos abgibt. Von daher war es am Ende dann doch ein bisschen überraschend. Und zu den Neuzugängen, ja, am Ende durften wir knapp eine halbe Stunde letztendlich Boyer sehen. Ich war ein bisschen überrascht, dass Thomas Tuchel nur dreimal gewechselt hat. Was soll man sagen, die ersten Ansätze, natürlich weiß man, dass er ein guter Kicker ist. Er ist noch relativ jung, dem muss man jetzt einfach Zeit geben, aber ich gehe davon aus, dass er sich im Laufe der Zeit wirklich gut eingliedern wird in die Truppe.
Fabi, für so Top-Spiele freut man sich ja als neutraler Fan eigentlich immer drauf, dass auf beiden Seiten die vermeintlichen Top-11 auf beiden Seiten auf dem Platz stehen. Bei den Bayern wird es bis Samstag eine ziemlich enge Kiste. Davis ist auch ausgewechselt worden, kurz vor Schluss. Da war die Diagnose, dass es für Leverkusen definitiv wohl nicht reichen wird. Kimmich, Upamecano, fraglich. Ich bin wirklich mal gespannt. Also gehen wahrscheinlich nicht mit der Top 11 ins Topspiel, die Bayern.
Wüsste ich gar nicht, aufgrund beispielsweise jetzt links hinten der aktuellen Form von Davis, ob es wirklich ein Nachteil ist, wenn Guerrero spielen muss. Vorne drin, klar, fehlt dir natürlich mit King Coman jemand, den du auf den Außen immer gebrauchen könntest. Da ist es aber auch so mit Musiala, Sané, Tell, letztendlich, der ja auch wunderbare Ansätze zeigt, und Von daher glaube ich gar nicht, dass die Mannschaft wirklich ja, in dem Sinne so ersatzgeschwächt ist, wie sie jetzt vielleicht, wenn man auf die Verletztenliste guckt, ja, auf den ersten Blick erscheint, weil ich glaube, es wird nach wie vor auch noch eine Top-Top-Elf auf dem Platz stehen. Und von daher glaube ich, ist das eigentlich, sollte weniger Thema sein, um
Okay.
ehrlich zu sein.
Also eine Top-Top-Elf zum Top-Top-Spiel am kommenden Samstag. Ich habe schon richtig Bock drauf. Ich muss mal schauen, wo ich es dann in Tampere, Finnland, dann am Samstagabend schauen werde. Ob ich da irgendwo eine Kneipe auftue oder ob ich es dann doch irgendwo im Hotel mache. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir dann für nächste Woche dann auch endlich mal wieder eine Stimme vom Carsten, eine Sprachnachricht nach dem Spiel. Und
Zwei
ja.
Tickets wären mir lieber.
Carsten. Da war nochmal der Wink mit dem Zaunpfahl. Versuch dein Bestes bitte. Der Fabi ist da relativ zeitlich, kurzfristig, unflexibel für die Tickets zu haben. So, Fabi, das wäre jetzt eigentlich ein Spiel, wo der Sören, der heute nicht mehr zu uns kommen wird, da ist der Nachwuchs, macht da wohl gerade Probleme, wäre sein Spiel gewesen. Hätte wahrscheinlich auch nicht so gerne über das Spiel gesprochen. Punkteteilung im Ruhrstadion und am Ende, Fabi, muss man festhalten, mal wieder in den Schlussminuten einen Sieg hergeschenkt, wieder verschenkte Punkte. Vor allem, weil die Bochumer, die schon früh 1-0 führten, gerade auch in der zweiten Halbzeit Chancen hatten, das Spiel auf, ja, 2-0 zu stellen, fingen sich dann hinten heraus den Ausgleich durch den Augsburger Demirovic.
Ja, also das Spiel hast du selber hergeschenkt. Also leider, leider, leider aus Bochumer Sicht, muss man ganz ehrlich sagen, die Vorentscheidung hatten die Bochumer mehrmals auf dem Fuß. Wirklich eigentlich ein ganz gutes ja, Heimspiel hingelegt. Lange Zeit sah es nach dem sicheren Sieger aus. Der Elfmeter, ja, wegen der Regelauslegung muss man den natürlich dann auch pfeifen. So spät im Spiel ist natürlich dann ganz, ganz bitter und in Summe einfach, ja, die Augsburger, die keine Wege oder keine Mittel finden konnten, um wirklich gefährlich zu werden, die dann am Ende hin so nochmal einzuladen, indem man dann auch, das hat er ja dann letztlich, glaube ich, auch auf seine ja, Schultern genommen, die Schuld, das systemtechnisch dann auch eher Richtung Bollwerk ging, die
Ja.
letzten paar Minuten, um das 1-0 zu verteidigen. Was ja halt in so einem Spiel halt die absolut falsche Entscheidung ist, weil dann wird es irgendwann wild, vor allem zum Ende hin, ja, und dann verschenkst du 3 Punkte oder 2 Punkte in dem Sinne. Ganz, ganz bitter, ja.
Ja, für die Bochumer als auch die Augsburger wäre es mit dem Sieg natürlich ein dicker, fetter, ja, schon ein 6-Punkte-Spiel gewesen, aber unterm Strich mit dem 1-1, wenn seit vorher. Ja, hätten beide, glaube ich, auch unterschrieben, bleiben mit dem Punkt auch weiterhin weit weg von den Abstiegsrängen und ja, Mund abputzen, Serie des VfL geht weiter. Mittlerweile das siebte Heimspiel zu Hause, ungeschlagen. Auf die Heimstärke können sich weiterhin verlassen und ja, die Augsburger können sich weiter auf Demirovic verlassen. Jetzt 11 Saisontore. Erfolgreichster Augsburger Fabi, noch auch eine zweite Frage heute. Waren bis jetzt 13 Tore von Niederlechner und Gregoritsch. Die würde er wahrscheinlich am Ende der Saison auch dann überholt haben.
Echt? Ich hätte gedacht, Finn Bogason, dass der da auch noch irgendwo mitspielt in der Liga, aber
Ja,
anscheinend
der hat auch
nicht.
viel getroffen, aber wohl nie mehr als 12 Mal. Also 13 ist momentan Bundesliga-Rekord von Niederlechner und Gregoritsch.
Das sollte er hinbekommen.
Sollte er hinbekommen, ne? Ja, und die Bochumer dann in Frankfurt zu Gast und der FCA bekommen es mit RB Leipzig am kommenden Spieltag zu tun. So, und dann, Fabi, haben wir noch zwei Spiele. Ich würde vorschlagen, wir machen ja mit dem VfB Stuttgart weiter, der das Derby beim SC Freiburg auch für sich entscheidet. Zweite Derby-Sieg in diesem Jahr, nach dem 5:0 Hinspielerfolg schon.
Yes, und zwar ein unglaublich verdienter Sieg, zumindest wenn man die ersten 45 Minuten nimmt. Die Freiburger förmlich an die Wand gespielt. Die wussten gar nicht mehr, wo hinten und vorne war. Vielleicht sogar noch ein bisschen ja, schmeichelhaft die Pausenführung. Zumal dann ja auch der späte Anschlusstreffer in der ersten Halbzeit noch kam. Die rote Karte, ja, ganz ärgerlich, blöd gelaufen. Am Ende, wenn man die Bilder dann aber auch sieht in der Wiederholung, ja, eine absolut vertretbare Entscheidung. Und dann war eigentlich irgendwie schon so ein bisschen, ja, die Messe gelesen. Trotzdem kommst du dann nochmal ran. Aber wie gesagt, der VfB ist zu gut. Dann eben für die Freiburger Mannschaft in der aktuellen Situation, die dann halt einfach wenig bis gar nichts entgegenzusetzen hat. Und du siehst eine wunderbar frei aufspielende Mannschaft aus Stuttgart, die super Fußball spielt, phasenweise, technisch und auch von der Qualität des Fußballs wirklich vorzeigbar ist mittlerweile und ja, mit Fug und Recht dann eben den dritten Platz behauptet.
Ich wollte gerade sagen, festigen Platz 3 nach der Vorlage am Freitagabend bereits. Ja, auch wieder mit bei dem Spiel entscheidend. Dennis Undaf, 1-0, macht da richtig stark. Klasse Abschluss. Also, den muss er auch erstmal so platziert da aus 16 Metern links ins Eck knallen. Das 2-0, der Doppelpass mit Führich, auch klasse rausgespielt. An jeder gefährlichen Situation mit beteiligt. Und ja, für den Sportclub lief natürlich an dem Samstag ja alles gegen dich. Nach 17 Minuten hast du das Spiel eigentlich schon verloren, aber kommst dann kurz vor der Pause noch zum 1-2. Und was man festhalten muss, Fabi, auch mit 10 Mann, Chapeau Freiburg, also alles, was in ihren Möglichkeiten stand, offensiv immer noch mal weiter was versucht, sich nicht nur hinten reingestellt, weiter versucht, Fußball zu spielen, hatten dann auch noch die eine oder andere Abschlusssituation. Ja, fangen sich dann hinterher das 1-3, aber selbst da haben sie weiterhin noch versucht, nach vorne zu spielen. Also alles, was in ihren Möglichkeiten stand. Und ja, die schönste Nachricht des Tages, trotz der 1-3-Niederlage, ist, glaube ich, das Comeback von Christian Günther, ne? Der
Ja,
jetzt
auf jeden
im
Fall.
Kader stand und
Ja.
dann auch wieder ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen hat. Ja. Und dann, Fabi, den Spieltag
Wir
eröffneten. Am Freitagabend
beim
Borussia Dortmund
Highlight.
gegen den
Unser
ersten,
Highlight.
unser Highlight, gegen den ersten FC Heidenheim. Wer hätte das gedacht, dass wir den BVB mal zum Schluss dran nehmen und damit
Tatsächlich.
die Folge
Ach
beenden
so.
werden? Ja, Fazit: Edin Terzic am Ende. Wir haben nicht mehr als einen Punkt verdient gehabt nach diesem Spiel. Viel Ballbesitz, wenig Durchschlagskraft, unsauber gespielt, wenig Tempo. Ja, Edin Terzic nach dem 0:0 mit seiner Mannschaft ziemlich hart ja, ins Gericht gegangen, vor Gericht gegangen, oder wie sagt man. Und ja, der BVB hat schon etwas Glück gehabt in Heidenheim, weil die klareren Chancen hatten definitiv die Heidenheimer.
Ja, ganz klar. Also auf jeden Fall. Ich habe es ja in der Woche zuvor schon im Podcast angekündigt, dass ich mich richtig drauf freue auf das Spiel. Dass es wohl auch ein Charaktertest wird für die Dortmunder. Klar, dann auch noch mal personell ein bisschen geschwächt. Aber, und das ist das, was ich glaube, bestätigt dann auch die These, dass natürlich mit dem Auftaktprogramm jetzt in diesem Jahr den Dortmunder das ein oder andere wirklich in die Karten gespielt hat. Jetzt hast du so einen Gegner, der wirklich fies ist, vor allem an einem Freitagabend zu Hause. Die Bedingungen auf dem Grün,
Auf
würde
dem
ich jetzt auch mal
Kartoffelacker.
sagen, ja, also ist auch so ein Ding. Ich bin da kein Fan von, das sage ich auch jetzt, egal welche Mannschaft, ob jetzt Augsburg oder Heidenheim. Ja, dass der in der Bundesliga ist, ist einfach bescheiden, um ehrlich zu sein. Also jeder von uns schaut natürlich auch international andere Spiele. Das ist in keinem anderen Land wirklich großartig Thema. Nur bei uns siehst du dann den einen oder anderen Acker. Naja, anyway, aber was man da tatsächlich auch sagen muss, es war ein unfassbar harmloser Auftritt der Dortmunder. Ich glaube, wenn ich es wirklich gut mit ihnen meine, war eine Chance. Oder mal so ein, zwei Abschlüsse, die wirklich gefährlich waren, aber der Rest zum Vergessen. Ich fand auch diese Gleichgültigkeit dann teilweise in dem Spiel nach vorne, wenn man von hinten raus den Ball nach vorne trägt. Das war irgendwie ganz, ganz komisch. Es ist keine Top-Mannschaft in der Bundesliga, da fehlt das Tempo. Dann hast du mit Salih Özcan und Emre Can natürlich auch jetzt nicht die feinsten Fußballer in der Zentrale. Ach, das ist nicht gut, tatsächlich. Und da hast du auch unter den ersten dreien in der Bundesliga nichts zu suchen. Tatsächlich, wenn ich mir dann Niki Süle angucke, Beileibe soll mir einer wirklich sagen, wie weit der von 100% entfernt ist. Also stimmst du mir dazu, oder wenn du den spielen siehst, das tut dir ja förmlich leid.
Es erinnert längst nicht an den Niklas Süle in Topform. Bei ihm macht es teilweise auch so den Eindruck, so ich spiele meinen Stiefel runter, nicht mehr und nicht weniger. Ich hau mich da auch nicht mehr rein als nötig. In vielen Situationen sieht es schon, ja, du sagst schon gleichgültig aus. Salih Öcalan hast du angesprochen, der spielt in der ersten Halbzeit da ja einen katastrophalen Fehlpass. Das hat für mich auch was mit fehlender geistiger Frische und ja, geistiger, ja. Frische zu tun, dass du da nicht auf der Höhe bist, spielst du einen katastrophalen Fehlplatz vorm Tor. Ja, und Kleindienst verpasst es dann leider, das freie Tor nicht zu treffen. Wäre es 1-0 gewesen. Und ja, der BVB ist spielerisch überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen. Keine wirklichen gefährlichen Torschancen rausgespielt, wirklich Mangelware. Und das trotz immer noch einer guten Offensive, natürlich ohne Brand, ohne Sancho. Klar, aber das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Ne? Hinten heraus hast du dann wirklich noch Glück, dass da, wer war es, der Sessa-Kopfball und Schimmer hinten raus, da wirklich nur Zentimeter gefehlt haben, ne, bei dem Kopfball.
Ja.
War deutlich zu wenig und es
Ich
wird
finde halt,
weiter, ja.
was ja zum Beispiel auch so ein Ding ist, du hörst den Trainer, also Terzic, ja, der wirklich auch die Mannschaft dann ein bisschen mehr oder weniger in Frage stellt. Dann hast du den Sebastian Kehl, der einen Schritt nach vorne sieht. Du schaust dann das Spiel an, dann hast du da Nuri Sahin, Bender, die dann immer mal wieder in der Coaching-Zone auf und ab rennen. Gut, also es wird sich irgendjemand was dabei gedacht haben, aber für mich sind da viel zu viele Leute mittlerweile, die irgendwas vermeintlich zu sagen haben.
Ja,
Und
und Fabi, und
nee,
dann
also mir gefällt es
kommt
nicht.
noch so eine Aussage hinten raus, darüber habe ich mich ziemlich geärgert. Dann kommt ein Nationalspieler hier, Niklas Füllkrug, um die Ecke und sagt, ja, wir haben kein gutes Spiel gemacht, ist ja richtig, aber man sollte jetzt ein 0-0 in Heidenheim auch nicht zu hoch hängen und da alles schlecht reden. Wir haben ja die letzten drei Spiele alle gewonnen. Ja, du, sorry, ich als BVB habe jetzt die Saison 4 Punkte gegen den Aufsteiger liegen lassen. Das sind 4 Punkte, die am Ende bei der Endabrechnung fehlen können, werden. Und da muss ich deutlich härter mit mir selber und auch mit der Mannschaft mal ins Gericht gehen, oder?
Natürlich, zumal du ja auch nicht vergessen darfst, dass du in der Bringschuld bist aktuell. Also du stehst auf Platz 4 der Tabelle und kommst von Platz 5. Also da jetzt irgendwo irgendwelche Gründe zu finden, dass man so 0-0, ich meine, klar, natürlich kannst du 0-0 spielen in Heidenheim, aber es ist halt die Art und Weise. Und es ist
Richtig.
die Art und Weise, wie der ein oder andere letztendlich da so ein bisschen auch für die Körpersprache ausstrahlt auf dem Platz. Was halt einer Top-Mannschaft einfach nicht würdig ist. Und von daher, ja, das können interessante Wochen werden auf jeden Fall.
Ja, gut, jetzt hast du natürlich wieder ein Heimspiel Freitagabend. Das sind ja die Spiele, die der BVB sehr gern hat und auch ja, ziemlich häufig dann auch für sich entscheidet. Zu Gast sind dann die Freiburger, die in Dortmund auch ja, nie so wirklich gut aussehen. Die Bilanz von Christian Streich ist, glaube ich, auch ziemlich niederschmetternd für ihn. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ist, glaube ich, das Freitagabend, ja, genau, Freitagabendspiel. Aber unsere Blicke werden dann in der kommenden Folge natürlich hauptsächlich aufs Topspiel schweifen und ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Wir sind soweit gut durchgekommen, leider ohne Sören. Da hoffen wir mal, dass er nächste Woche uns dann wieder zur Seite steht. Und Fabi, dann machen wir es kurz, hauen noch unseren Gewinner des Spieltages raus und dann können wir uns noch auf einen sehr schönen Fußballabend freuen. Ich habe gerade noch mitbekommen, DAZN zeigt eine internationale Konferenz mit den Topspielen Real Atletico, dann das Derby d'Italia, Juve Inter oder Inter Juve, so rum. Wird noch ein schöner Fußballabend zumindest.
Hört sich gut an, ja. Gewinner des Spieltags. Komm, oft kritisierte erste FC Köln bei mir. Tatsächlich endlich mal wieder 3 Punkte. Und von daher für mich der Gewinner des Spieltags,
Okay.
erste FC Fußballclub Köln.
Ui, sauer. Und für mich sind es die wiedergenesenen Christian Günther und Willi Orban. Ganz wichtige Stützen für ihr Team und freue mich, dass die beiden wieder auf dem Platz stehen.
Sehr
Somit
schön. Guck
Gesundheit
mal,
ist das Wichtigste.
jetzt hast noch 11, 26 Minuten, oder? Dann müsste, glaube ich, dein Serial losgehen.
Ja, genau. Essen ist gerade auch, habe ich gerade die Nachricht bekommen, fertig geworden. Von daher, ja, machen wir die
müssen
Folge für heute
müssen
zu.
Wir Schluss machen.
Machen wir
müssen
Schluss. Wir Fabi, guten Wochenstart.
Schöne Woche euch allen.
Genau.
Bis dahin. Vielen Dank und bis nächste Woche.
Bis dann.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.